Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Zum Glück im Kopf. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Maxine Holzkämper, ich bin psychologische Beraterin mit eigener Praxis in Erftstadt und in dieser Praxis suchen mich Coaches auf, die psychologisch gerne beraten werden wollen zu den unterschiedlichsten Themen. Da geht es zum Beispiel im Business-Coaching-Bereich um Themen wie Durchsetzungsvermögen, Führungsstil finden, am Führungsstil arbeiten, an emotionalen Themen im Jobkontext arbeiten, Karriereplan und. Im Life-Coaching-Bereich geht es zum Beispiel um Themen wie an Beziehungen arbeiten, an eigenen emotionalen Mustern arbeiten, an Triggern arbeiten und so weiter und so fort. Und heute sprechen wir im Podcast über ein Thema, das oft in Coachings auftritt. Also innerhalb von einem Coaching-Prozess, jetzt unabhängig davon, ob das ursprünglich mal das Anliegen war von den Coaches. Es geht im Laufe des Prozesses meistens auch um den Umgang mit Emotionen. Auf der einen Seite kann es sein, dass wir als Menschen so den Zugang zu unseren Emotionen nicht so wirklich freigelegt haben, also dass es so eine kleine Blockade gibt, wenn es darum geht, zum Beispiel unsere Wut zu spüren oder unsere Wut auszuleben. Oder wenn es darum geht, wirklich ins Trauern zu kommen und Dinge loszulassen. Also es gibt diese eine Seite, dass der Zugang zu Emotionen eher schwer zugänglich ist. Und es gibt auf der anderen Seite aber auch das Thema, dass Emotionen zugänglicher sind, als uns das eigentlich lieb ist. Zum Beispiel sind wir in manchen Lebensphasen nah am Wasser gebaut. Wir werden schnell irritiert, wir sind schnell emotional überfordert und haben da das Bedürfnis, Emotionen eher zu deckeln, weil sie zu präsent sind, gefühlt in unserem Leben. Und genau darum soll es heute gehen. Egal, ob es dein Berufsleben betrifft, ob es deine Beziehungen betrifft, deinen Alltag, ob es gerade um eine Lebenskrise geht. Wir sprechen heute über emotionales Chaos. Vielleicht kennst du das ja auch. Ein Satz, ein Blick, eine Nachricht genügt und plötzlich ist alles durcheinander. Du fühlst dich wie aus dem Gleichgewicht geworfen, überfordert von deinen eigenen Gefühlen. Manche von uns sind auch generell besonders sensibel, vielleicht tatsächlich nah am Wasser gebaut, schnell gereizt oder innerlich eher unruhig. Und heute wollen wir uns das genauer anschauen. Was steckt psychologisch eigentlich dahinter, wenn Emotionen scheinbar überlaufen? Wie können wir verstehen, was uns aus der Fassung bringt und lernen, uns selbst in der Mitte zu halten, auch wenn es um uns herum chaotisch wird? Diese Folge ist dein wissenschaftlich fundierter Leitfaden, um emotionale Klarheit, Selbstführung und Resilienz zu stärken. Und ich verspreche dir, am Ende wirst du nicht nur besser verstehen, was dich auffühlt, sondern du wirst auch wissen, was dich wieder zentriert. Beginnen wir mit einer zentralen Erkenntnis aus der Psychologie. Emotionen sind keine Störung, sondern ein Informationssystem. Sie sind dafür da, uns Hinweise zu geben über die verschiedensten Gegebenheiten, die so innerlich ablaufen. Das können Bedürfnisse sein, Grenzen, Verletzungen und Wünsche. Aber was passiert eigentlich, wenn dieses Informationssystem überflutet? In der Emotionsforschung sprechen wir vom Konzept der emotionalen Dysregulation. Also du kannst dir so vorstellen, wenn du dir jetzt gerade, der Podcast kommt ja immer sonntags morgens um 6 raus. Vielleicht hast du von Samstag oder vom Tag heute aus deinem Alltag ein Beispiel, wo du so durch deinen Tag gegangen bist und du hast gedacht so, ja, läuft, mir geht's gut, ich fühle mich wohl, ich bin innerlich ruhig. Stell dir mal vor, was das für eine Situation war. Und dieses Gefühl von Ruhe, von Zentriertheit, das ist der Zustand von emotionaler Regulation. Also deine Emotionen sind so reguliert, dass keine Emotion wirklich sich in den Vordergrund rückt. Aber auch Freude nicht oder auch Spaß nicht. Also es gibt keine Emotion, die sich so in den Vordergrund rückt, dass sie wirklich präsent wird, dass du wirklich gerade registrierst, oh, so fühle ich mich. Ich fühle mich gestresst, ich fühle mich erfreut, ich fühle mich erheitert, ich fühle mich ängstlich oder so. Sondern es ist wie so ein emotionales Blanko. Das ist in der Emotionsforschung das Konzept der emotionalen Regulation. Und wann immer wir daraus ausbrechen, mit welcher Emotion auch immer, dann sprechen wir von emotionaler Dysregulation. Wenn wir das Wort anschauen, ne, Dys ist halt die negative Form davon. Wir sind in dem Moment emotional nicht reguliert, sondern irgendwas schlägt aus. Und Studien zeigen, dass emotionale Überforderung oft dann auftritt, wenn mehrere soziale, also zwischen dir und einer anderen Person, oder auch innere Spannungen gleichzeitig aktiv sind. Und hier an der Stelle möchte ich einmal ganz deutlich betonen oder voneinander unterscheiden, dass emotionale Überforderung erstmal nicht meint, dass wir eine bestimmte Emotion ganz stark spüren, sondern dass wir verschiedene miteinander konkurrierende oder sich überlagernde Emotionen fühlen und deshalb so innerlich ganz irritiert sind. Also in dieser Folge geht es eher nicht um das Thema, boah, ich bin super ängstlich, entweder gerade in diesem Moment oder seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen oder seit ein paar Monaten, bin ich immer wieder ängstlich und du kannst diese eine Emotion benennen und die ist einfach relativ präsent gerade in deiner Lebensphase, dann kann einen die Situation, die Gesamtsituation ja überfordern und der Grund dafür ist eine bestimmte Emotionalität, die dem zugrunde liegt. Das ist nicht das Thema, worüber wir heute sprechen, sondern emotionale Überforderung meint jetzt genau in dem Kontext, dass wir sehr viel auf einmal fühlen und emotionales Chaos in uns herrscht und wir gar nicht so genau sortieren können, was habe ich denn jetzt alles gerade? Ich weiß nur so viel, es ist mir einfach nur zu viel, es ist am Überlaufen, ich will zumachen, alle sollen weg, alle Reize müssen irgendwie jetzt hier gelöscht werden, es ist mir zu viel, boom, ich bin überfordert, zack, schottendicht, fertig. Und über diese Art von emotionaler Überforderung sprechen wir heute. Und die, wie gesagt, tritt dann auf, wenn mehrere soziale Spannungen gleichzeitig aktiv sind oder wenn mehrere innere Spannungen gleichzeitig aktiv sind. Ein Beispiel dafür kann sein, du bist zum Beispiel auf der Arbeit gerade nicht wirklich gewertschätzt oder wirst nicht gesehen, ne? Du arbeitest dir irgendwie einen ab und das wird nicht geschätzt oder das wird vielleicht entgegen deines eigenen Empfindens wird das übermäßig kritisiert oder so, ne? Also du bist bei der Arbeit vielleicht gerade frustriert. Das ist eine soziale Spannung, weil da sind Leute, die sehen dich nicht und du möchtest aber, dass die dich sehen, ja? Also so ganz runtergebrochen hast du da jetzt zum Beispiel Spannung Nummer 1. Spannung Nummer 2 könnte sein, dein Partner zieht sich gerade zurück, so emotional in der Beziehung, weil der oder die, ne, die hat Stress oder der hat Stress und macht gerade irgendwie ein Thema mit sich selber aus. Wer weiß, ob das überhaupt mit dir zu tun hat, ne? Das ist jetzt einfach mal dahingestellt. Aber der Partner zieht sich zurück. Und Spannung Nummer 3 ist, du hast in deiner Herkunftsfamilie zum Beispiel einen Konflikt zwischen einem deiner Geschwister und einem deiner Elternteile und normalerweise bist du so die Position, die das immer so vermittelt und gerade kriegst du es aber nicht hin, weil die streiten sich immer weiter. So, das heißt, du hast an verschiedenen Stellen in deinem Leben, in deinen Lebensbereichen, das wollte ich sagen, hast du verschiedene Arten von Spannungen, also soziale mehrere Spannungen, die sind alle gleichzeitig aktiv. Und in dem Moment, in dieser Situation, laufen unbewusst zum Beispiel 3 Grundbedürfnisse ins Leere. In dem Arbeitsthema ist es das Bedürfnis, gesehen und gewertschätzt zu werden. In deiner Beziehung ist es das Bedürfnis nach emotionaler Bindung, die sicher sein soll. Und in deiner Familie, wo dein Vermittlerposten gerade nicht mehr funktioniert, läuft das Bedürfnis der Selbstwirksamkeit ins Leere. Und unser limbisches System, insbesondere die Amygdala, unser Angstzentrum, reagiert darauf wie auf eine echte, unmittelbare physische Gefahr. Und das führt zu innerem Chaos, natürlich. Also wenn wir uns überlegen, dass diese 3 verschiedenen Spannungen auch nicht im Gehirn gewertet oder zusortiert werden, sondern wir haben einfach auf einmal eine Riesenbaustelle, und da drin wütet, ich werde nicht gesehen, meine emotionale Bindung ist nicht sicher, ich bin nicht selbstwirksam, ich bin ohnmächtig und bam, bam, bam. Diese 3 Grundsituationen, diese drei frustrierten Bedürfnisse, die wirken jetzt in unserem Emotionszentrum im Kopf, im limbischen System, da werden unsere Emotionen verarbeitet, wirken diese drei Frustrationen gleichzeitig. Und das ist der Grund dafür, dass wir emotional überfluten sozusagen. Wir können nämlich in unserem Emotionszentrum, wo alle drei Baustellen gleichzeitig wirken, ich stelle es mir gerade vor, wie da ist ein Presslufthammer am Werk und gleichzeitig fällt die Leiter um, die kippt vom Hochhaus irgendwie da drüber, über die ganze Baustelle und dann ist der Presslufthammer, der am Presslufthammer, der da stand, ist von der Leiter umgekickt worden und dann wollte einer gerade Beton in ein Loch kippen und dann ist der mit dem Presslufthammer auch über den mit dem Beton gekippt und dann, boah, alles ist Chaos und alles liegt brach. Wenn es jetzt so wäre, dass eine Baustelle gerade aktiv ist, also ich werde nicht gesehen auf der Arbeit, dann passt dazu eine bestimmte Emotion in unserem limbischen System und in unserer Amygdala und dann haben wir dieses emotionale Chaos nicht, diese apokalyptische Baustelle, die ich da gerade beschrieben habe, wo viel zu viel schief geht, sondern wir haben eine Sache. Wir haben eine Person mit einem Presslufthammer auf der Baustelle und die können wir anleiten, da können wir den Prozess beobachten, da können wir auch ein bisschen managen, bisschen mehr links mit dem Presslufthammer, bisschen mehr rechts mit dem Presslufthammer, damit das gut hier irgendwie vonstatten geht. Wenn aber viele verschiedene Aufgaben sozusagen, viele verschiedene Settings in unserem limbischen System aktiv sind, dann haben wir eben das Chaos. Dann können wir von einer Schaltzentrale nicht mehr gut managen, was passiert beim Presslufthammer, was passiert bei dem Typ auf der Leiter und was passiert bei dem, der den Beton gerade irgendwie ins Loch kippen wollte. Und in dem Moment, wo wir da den so wie so einen inneren Überblick verlieren, bricht dieses emotionale Chaos aus. Weil zum Beispiel zum Ich werde nicht gesehen, dieses Szenario löst vielleicht Emotionen aus wie Frust, wie Ärger, dass die emotionale Bindung in der Partnerschaft frustriert ist. Das fühlt sich vielleicht nach Trauer und Angst an. Und dass wir in unserer Herkunftsfamilie nicht selbstwirksam sein können, das fühlt sich vielleicht nach Ohnmacht an. Jetzt haben wir 5 verschiedene Emotionen, die uns belasten, die alle gleichzeitig aktiv sind. Und wir haben einen Cocktail aus Frust, Ärger, Angst, Trauer und Ohnmacht. Und unser Gehirn funktioniert ja jetzt leider nicht so, dass wir alle Regungen in unserem Körper, die zum Beispiel von Ohnmacht ausgehen, dass wir die unterscheiden und unserer Herkunftsfamilie zuschreiben können und abgrenzen können von dem, was wir körperlich spüren, weil wir traurig sind in unserer Beziehung. Und das ist ganz klar, dass das zu innerem Chaos führt. Und ich habe jetzt gerade so ein bisschen ausgeholt Richtung Neuropsychologie und was biopsychologisch mit uns vorgeht, wenn wir so emotionales Chaos erfahren. Vielleicht fällt es dir dann leichter, das mal so nachzuvollziehen oder dir das vielleicht auch bildlich vorzustellen, was alles an Emotionen und auch an Körperreaktionen gleichzeitig mit uns so los ist, wenn wir emotional überflutet sind gerade. Und das passiert ganz automatisch wegen dieser mehreren aktiven Spannungen, auch wenn objektiv das Einzelne, ne, also die berufliche Situation, die Partnerschaftssituation und die Familiensituation, objektiv gar nichts einzeln dramatisch so erscheint. Und an der Stelle mache ich so einen kleinen Einschub. Ich rede nämlich im Coaching auch oft davon, dass unser Herz 30 Mal stärker ist als unser Verstand. Unser Verstand geht nämlich von Baustelle zu Baustelle und sagt so, ja, aber so, es ist doch nicht schlimm. Ich weiß doch auch, was ich im Job machen muss, damit ich gesehen werde. Ich weiß doch, dass mein Partner sich nicht zurückzieht, weil er mich nicht, weil er mich ablehnt oder so. Ich weiß, dass der sich zurückzieht, weil er einfach gestresst ist. Und ich weiß auch, ich soll mich in meiner Familiengeschichte da nicht so einmischen. Ich soll meinen Bruder einfach mit meiner Mutter streiten lassen. Passt doch. Rational können wir uns das alles zurechtlegen. Rational können wir uns sagen, ist doch alles einzeln gar nicht schlimm. Aber unser Herz ist einfach 30 Mal aussagekräftiger für unser Wohlbefinden. Wer da mal weiter reinlesen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall das Buch von Dr. Joe Dispenza, Du bist das Placebo. Da geht's ganz stark darum, wie Gedanken die Realitätswahrnehmung formen und wie auch die Gedanken Einfluss auf körperliche Gesundheit nehmen können. Und der hat, ich glaube, er ist Quantenphysiker. Ja, doch, ich bin mir sicher, er ist Quantenphysiker. Und er hat wie nenne ich das jetzt, so Messgeräte entwickelt und erfunden, die so feinstofflich sensibel sind, dass sie unsere Energiezentren, also die, sozusagen die Ladung unserer Energiezentren messen können. Und die Energiezentren, die geladen werden oder die aktiviert werden, wenn wir zum Beispiel überlegen und nachdenken, die sind so in der Kopfregion vor der Stirn. Na, macht ja auch Sinn, da passiert ja auch beim rationalen Überlegen ganz, ganz viel Stoffwechsel. Da wird ja Energie freigesetzt. Und wann immer wir Gefühle verstoffwechseln, dann ist diese Ladung ist sehr hoch in den Energiezentren, die wir zur Emotionsverarbeitung nutzen. Und das ist in unserem Brustkorb, Bauchraum der Fall. Und er hat festgestellt, dass die Ladung, wenn die auch ganz, ganz klein sind, also wir reden vom Nanobereich, aber wie bei allem Feinstofflichen macht das ja auch Sinn, dass Emotionen, also dass unser Brustraum, Bauchraum, 30 Mal so eine starke Ladung aufweist wie unsere Denkregion. Und das erklärt, warum auch emotionales Chaos so überwältigend sein kann. Wenn du dir vorstellst, dass die emotionale Ebene 30 Mal so stark ist wie die rationale Ebene. Das erklärt zum Beispiel auch, warum viele Menschen mit Rauchen nicht aufhören können. Auch wenn sie rational wollen und wissen, dass sie das, dass es eher schädlich ist, dass es super teuer ist, was sie sich alles kaufen könnten, wenn sie das Geld für Schachteln Zigaretten irgendwie zur Seite legen würden und so. Ne? Das ist alles rational. Aber wenn es emotional einfach sich nach Entspannung anfühlt, wenn es sich nach Freiheit anfühlt, wenn es sich nach Selbstbestimmtheit anfühlt zu rauchen, dann wird das Aufhören allein aus den rationalen Beweggründen nicht passieren. Und so geht's uns auch mit ganz vielen anderen Gewohnheiten, auch mentalen Gewohnheiten. Deshalb funktioniert auch ein ganzheitliches Coaching, so wie ich es angehe, sehr gut, dass man die Emotionsebene immer mitnehmen muss. So, jetzt haben wir erklärt, warum emotionales Chaos so schnell entstehen kann. Aber was macht es eigentlich mit unserem Verhalten und wie können wir aus emotionalem Chaos heraus wieder handlungsfähig werden? Lass uns deshalb an der Stelle einmal darüber sprechen, was emotionale Reaktionen mit unserer Selbstwahrnehmung machen. Also mit anderen Worten, wenn ich so ein emotionales Chaos gerade spüre und vielleicht in Tränen ausbreche oder richtig wütend werde oder vielleicht auch verbal aggressiv werde und richtig ausflippe oder so, was macht so eine emotionale Reaktion damit, was ich über mich selber denke in dem Moment? Und hier kommt ein wichtiger Begriff ins Spiel und das ist emotionale Selbstwirksamkeit. Und emotionale Selbstwirksamkeit, der Begriff, der geht auf Bandura zurück. Jeder, der vielleicht Psychologie studiert oder mal in der Pädagogik unterwegs war und sich mit Psychologie auseinandergesetzt hat, Alfred Bandura ist der Autor, der für diese riesen dunkelblauen Wälzer verantwortlich ist. Das ist der Herr Bandura. Und der hat da interessanterweise ein paar Studien zugeführt und ist ein großer Name in der Psychologie. Und der hat über emotionale Selbstwirksamkeit geforscht und diesen Begriff eben sehr gestärkt in der Psychologie. Und man sagt, dass Menschen mit hoher emotionaler Selbstwirksamkeit klare Strategien haben, um mit Gefühlen produktiv umzugehen. Also wir haben ja eben über Selbstwirksamkeit in der Familiengeschichte da gesprochen, ne, dass man sich selbstwirksam fühlt, wenn man einen Einfluss auf irgendwas nehmen kann. Zum Beispiel verträgt sich mein Bruder mit meiner Mutter. So, das ist Selbstwirksamkeit generell. Also die Überzeugung, das, was ich mache, hat einen Effekt auf meine Umgebung und damit kann ich dafür sorgen, dass es mir besser geht. Und genau das gleiche Konzept gibt es natürlich auch auf Emotionen bezogen, also emotionale Selbstwirksamkeit. Was kann ich mit meinen Gefühlen machen, um meine Gefühle zu beeinflussen, damit es mir mit diesen neuen Gefühlen besser geht? So würde ich es jetzt ganz grob runterbrechen. Und Menschen mit hoher emotionaler Selbstwirksamkeit haben einfach im Grunde genommen einen größeren Handwerkskoffer, um mit ihren Gefühlen umzugehen. Ein Beispiel könnte sein, zwei Menschen erleben eine Ablehnung, zum Beispiel auf dem Datingmarkt. Person A könnte jetzt denken, ich bin nicht attraktiv genug, ich bin nicht groß genug, ich bin nicht durchtrainiert genug, ich bin nicht talentiert genug, ich bin nicht erfolgreich genug, was auch immer. Also einen direkten Rückschluss auf die eigene Unzulänglichkeit schließen, genau. Und Person B könnte denken, boah, diese Ablehnung war unangenehm, ich hätte die Person wirklich gerne weiter getroffen, die will mich jetzt nicht mehr sehen, aber das sagt jetzt auch nicht wirklich was über meinen Wert aus. Der Unterschied liegt jetzt nicht in der Erfahrung, sondern in der inneren Verarbeitung. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir nehmen mal so diese ganz stammtischpsychologische Eigenschaft, nah am Wasser gebaut sein. Für welche Person ist es wahrscheinlicher, so ein emotionales Chaos zu erleben? Na, wir hatten eben von inneren Spannungen gesprochen, dass wenn diese inneren Spannungen auftreten und es treten mehrere innere Spannungen gleichzeitig auf, dann erfahren wir dieses emotionale Chaos, weil unser Emotionszentrum, das limbische System, wird überflutet und kriegt so eine richtige Backpfeife. Dann ist das für Person A ja auf jeden Fall wahrscheinlicher, dass dieses emotionale Chaos sozusagen ausbricht. Weil die innere Verarbeitung hat jetzt nicht so eine hohe emotionale Selbstwirksamkeit wie bei Person B. Und unsere Gedanken prägen unsere emotionale Realität. Und hier überschneiden sich dann Neurowissenschaft und kognitive Verhaltenstherapie, weil die Gedanken aktivieren Netzwerke im Gehirn, die dann wiederum Gefühle und Körperreaktionen initiieren. Und die kognitive Verhaltenstherapie, aus der ich auch manche Ansätze nutze im Coaching, die sagt ja, wir können unsere Kognition, also unsere Gedanken beeinflussen, dann können wir auch unsere Gefühle beeinflussen und dann können wir auch unsere Körperreaktionen beeinflussen. Wir können also kurzum lernen, diese Netzwerke, die da so schnell feuern und unser limbisches System überfluten, umzubauen. Aber wie genau funktioniert das denn und wie kannst du dich emotional wieder sortieren, wenn alles ein bisschen chaotisch erscheint? Deshalb kommt jetzt hier ein konkreter Fahrplan direkt aus der Forschung, praxistauglich für deinen Alltag, mit drei wissenschaftlich fundierten Schritten, um deine innere Mitte wiederzufinden. Schritt Nummer 1 ist das Emotionstracking. Benenne, was du fühlst. Schon Daniel Siegel hat gesagt, name it to tame it. Und das finde ich so einen erfrischend modernen, auch noch englischen Slogan quasi dafür, mit emotionaler Intelligenz sich anzufreunden. Weil Studien zeigen, dass das bewusste Benennen von Gefühlen die Amygdala schon beruhigt. Das ist ja der beste Hebel, den es gibt, oder? Also das bedeutet, literally, du musst einfach nur vor dir selber innerlich sagen, was du fühlst und dann beruhigt sich dein emotionales Zentrum im Gehirn. Also, wenn du dich überfordert fühlst oder wenn du komplett irritiert bist, weil emotional sich alles überlädt, dann sag dir innerlich nicht nur, oh, es ist alles zu viel, sondern denk innerlich konkret, ich fühle Traurigkeit, Unsicherheit und vielleicht auch Enttäuschung. Das schafft Kontrolle, das schafft Distanz und das ist der erste Schritt raus aus der Verstrickung. In dem Journal, was ich geschrieben habe, da sind ja 10 Kapitel drin, zu denen ich dann so zu psychologischen Phänomenen verschiedene Herleitungen schreibe. Also es ist so, als würdest du den Podcast lesen zu verschiedenen Themen. Und da ist auch hinten eine Riesenliste mit Emotionen drin, damit man genau das praktizieren kann. Ne? Also manchmal, wenn man einfach überfordert ist oder überflutet ist mit Emotionen, schnapp dir dieses Journal. Ich pack mal den Link, um das zu bestellen, in die Shownotes auf meiner Website. Schnapp dir dieses Journal oder von mir aus Google, was es alles für Emotionen gibt und fang an, deinen inneren Status sozusagen, deinen inneren State zu benennen. Was fühlst du gerade? Und je feiner du das formulieren kannst, je genauer du deine Emotionen voneinander abgrenzen kannst, desto mehr wirst du beruhigt sein. Schritt Nummer 2 ist, deinen Vagusnerv zu aktivieren. Emotionale Klarheit braucht körperliche Sicherheit. Na, also ich rede ganz oft davon, dass Körper, Seele und Geist eine ganz, ganz starke Wechselwirkung zwischeneinander haben. Und man kann auch so weit gehen und zu sagen, Körper, Geist und Seele sind eins. Und der Vagusnerv, also körperlich, reguliert dein parasympathisches Nervensystem. Parasympathikus ist quasi der Teil von deinem autonomen Nervensystem, der für Entspannung zuständig ist. Das heißt, wenn du dir vorstellst, du bist im emotionalen Chaos, bist in deiner Angstreaktion, bist richtig irritiert, dann ist dein ganzer Körper auf Stress programmiert. Das ist der Sympathikus in deinem Nervensystem. Und wenn du da raus möchtest, möchtest du körperlich in den Parasympathikus schalten. Und dieser Parasympathikus bringt dich raus aus dem Alarmzustand. Das passiert über den Vagusnerv. Und den kannst du mit ganz einfachen Tricks aktivieren. Und die erzähle ich dir jetzt. In einer kurzen Übung könntest du es so zusammenfassen, dass du eine Hand auf dein Herz legst. Also du hast den Körperkontakt. Dann atmest du 6 Sekunden lang ein. Und 6 Sekunden aus. Und dann gehst du mit deiner Wahrnehmung auf den Bereich deines Körpers, wo jetzt deine Hand deine Brust berührt und spürst mal, dass das wärmer ist an der Stelle als irgendwo daneben. Spür mal die Wärme deiner Hand. Und das, was du gerade gemacht hast, vielleicht hast du es mitgemacht beim Zuhören, das ist das sogenannte Heart-Focused Breathing. Das wurde von McCrady 2010 wirklich wissenschaftlich belegt als Methode für emotionale Regulation, weil dein Vagusnerv sofort aktiviert wird durch den Körperkontakt, den du spürst, durch das tiefe Ein- und Ausatmen und durch die Wärme, die du fühlst in dem Moment. Also es sind alles achtsame Tools, die dich zurück in den Moment bringen. Deinen Vagusnerv kannst du ansonsten auch aktivieren, indem du deine Ohren massierst. Da sind ganz viele kleine Nervenenden vom Vagusnerv und du kannst so am äußeren Rand von deinen Ohren, ich weiß nicht, ob das jetzt raschelt im Mikro, weil ich das gerade selber praktiziere, kannst du da deinen Vagusnerv aktivieren. Der läuft auch an den Seiten von deinem Hals entlang. Das heißt, du kannst da, also quasi wo die Halsschlagader ist, da verläuft auch der Vagusnerv. Da kannst du mal so ein bisschen drauf rumklopfen, ganz leicht. Ne? Das aktiviert den Vagusnerv auch schon. Du kannst deine Schläfen massieren, da läuft der Vagusnerv auch lang. Das heißt, immer wenn du merkst, so, oh, jetzt gerade staut sich emotionales Chaos auf, aktiviere den Vagusnerv. Schritt Nummer 3. Kann sein, mal zu reflektieren, was hat dieses Chaos gerade mit mir zu tun? Frag dich mal, was genau hat mich gerade getroffen? Und was könnte mein Bedürfnis dahinter sein? Und diese Reflexion kann dich, je nachdem, in welchem Kontakt du gerade zu dir stehst, direkt zu deinem authentischen Kern bringen oder zumindest ein Stückchen näher an deinen authentischen Kern heran. Jenseits von Drama, jenseits von Perfektionismus oder von Selbstverurteilung, sondern zu dem, was dich gerade wirklich bewegt. Und du merkst, der Weg zur inneren Mitte, der führt nicht über Verdrängung, ne, weil das ganz oft auch das Anliegen meiner Coaches ist, die sagen, boah, ich bin so nah am Wasser gebaut, so ich kann kein Verhandlungsgespräch zum Beispiel über mein Gehalt führen, ohne dass ich irgendwann vor Frust oder vor Wut oder vor Unfairness oder vor lauter eingeschüchtert sein anfange zu weinen. So. Und diejenigen wünschen sich natürlich, das kann ich auch gut verstehen, weil das, ne, das untergräbt irgendwie auf eine gewisse Art die Souveränität, das untergräbt irgendwie so selbstsicher dazustehen und für sich einzustehen. Das sind einfach dann so Körperreaktionen auf unsere Emotionen hin, die uns im Weg stehen. Und diejenigen wünschen sich dann ganz oft, weniger zu fühlen. So, ich will das nicht mehr fühlen. Ich möchte nicht mehr so wütend werden in der Situation. Ich will nicht mehr so verzweifelt sein. Ich will mich nicht mehr so in die Ecke gedrängt fühlen. Ich will nicht immer erst 48 Stunden später schlagfertig sein und in dem Moment stockt mir der Atem und bin komplett gelähmt. Ne? Also, dass der Wunsch ist, die Emotion wegzubekommen. Also, ne, die zu verdrängen, die wegzuschieben. Und der Weg zur inneren Mitte führt überhaupt nicht da lang. Der führt überhaupt nicht über Verdrängung, sondern der führt über das bewusste Sortieren. Also der führt genau in die Emotion rein. Und das ist auch in jedem Erstgespräch so, wenn das Anliegen ist und ich, ne, beschreibe dann den Coaching-Prozess, wie ich mir den vorstelle oder was ich vorschlage, an was man arbeitet und ich sage, wir gehen genau in die Emotionen rein, dann ist erstmal so, oh nee, ich will das nicht auf der anderen Seite, auf der Seite der Coaches. Aber dann ist auch sehr schnell klar, dass das der Weg ist, der hilft und dass die Coaches dafür dann auf jeden Fall sehr schnell sehr dankbar sind. Also der Weg zur inneren Mitte, der führt übers bewusste Sortieren, übers Innehalten und übers Reflektieren. Weil ich ganz fest davon überzeugt bin, Menschen mit hoher emotionaler Sensitivität sind nicht weniger belastbar. Sie brauchen nur andere Strategien der Selbstführung. Die müssen, na, wenn du auch dazu gehörst, vielleicht brauchst du einfach neue Tools, um deine Emotionen zu steuern und halten zu können, statt dass die Emotionen irgendwie, ne, Herr der Lage sind und dich überschwemmen und dann reagierst du auf die Emotionen und nicht andersrum. Und wenn du neue Tools möchtest, dann probier einfach mal das aus, was ich heute in der Folge mit dir geteilt habe. Und wenn du nur eine Sache mitnimmst aus der Folge, dann vielleicht die. Ne? Emotionen sind keine Störung. Emotionen sind einfach Informationen. So rum wollte ich sagen. Die sind wie Wasser. Die wollen fließen. Die wollen nicht eingesperrt werden und dann stehen die da wie so ein grüner, algiger See. Sondern die wollen fließen, wie so ein reißender Fluss. Und manchmal brauchen wir nur ein bisschen Sortierung, damit der Fluss klar wird, damit er so richtig frisches Quellwasser ist. Und nimm dir gerne heute noch 5 Minuten Zeit und frag dich vielleicht mal, was hat mich emotional zuletzt aus der Mitte gebracht? Welches Bedürfnis war dabei unerfüllt? Und was würde mir helfen, künftig gelassener zu bleiben? Und wenn du tiefer einsteigen willst, ich begleite dich gern im 1:1 Coaching auf dem Weg dahin, zu diesem klaren, reißenden Fluss. Und du findest alle Infos, die du brauchst, in den Shownotes oder auf meiner Homepage www.vordergrund-coaching.com. Danke, dass du heute dabei warst, für dich selbst, für deine emotionale Stärke und für deine innere Mitte. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Und ich mache jetzt noch eine kleine Ankündigung für den August. Der wird nämlich sehr spannend hier im Podcast. Ich habe nämlich den ganzen August die liebe Hanna hier zu Gast. Hanna ist Expertin für Yoga, Pilates und Ernährungswissenschaften. Und wir haben uns was ganz Besonderes überlegt für euch, weil, na, ihr habt auch in den letzten Folgen immer mal wieder gehört, ich bin eine ganz große Verfechterin davon, ne? Das habe ich auch eben gesagt, Körper, Geist und Seele sind eins. Und die Hanna ist eine gute Freundin von mir, wir kennen uns seit der Grundschule und ich habe sie gerade auch im Business Coaching gehabt und wir haben uns viel darüber unterhalten, wie Körper und Geist zusammenhängen. Sie führt ein Yoga- und Pilates-Studio und ist eine Ernährungsberaterin, wie gesagt. Und sie erfährt auch in der Praxis ganz, ganz oft, dass ihre Klienten ein ganz hohes Stresslevel mitbringen und wie sie dann an die Sache rangeht, die Menschen auf ihre Yoga- und Pilates- und Ernährungsweise aus diesem Stress rauszubringen und wie sehr das Hand in Hand geht mit deren mentalen Haltungen, ne, was die für ein Mindset mit reinbringen, was Menschen für ein Mindset haben, die einen sehr hohen Stresspegel mit sich rumtragen, seit Wochen, Monaten oder Jahren. Und wir hatten ein Frühstück. Am Montag haben wir gefrühstückt zusammen. Ist auch großartig bei Hanna zu frühstücken, weil die hat so eine Papaya gemacht und dann hat die ausgehöhlt und dann war da Joghurt drin und Granola drauf und Beeren und Nüsse und ein Traum. Vielleicht gibt sie da auch ein paar Tipps mit im August. Aber da haben wir stundenlang uns wirklich darüber unterhalten, wie groß der Zusammenhang ist von Geist und vom Körper. Und da haben wir gedacht, hey, wir sprudeln hier seit Stunden rum und das ist genau das, was unsere beiden Zielgruppen eigentlich brauchen. Lass uns doch mal zusammen für ein paar Folgen diesen Podcast hier nutzen, um all unsere Gedanken strukturiert, sortiert und aufs Wesentliche runtergebrochen hier den Leuten mitzugeben, damit ihr davon einfach profitieren könnt. Und genau das wird den ganzen August passieren. Es geht um Themen wie, woran erkenne ich eigentlich chronische Stresssymptome? Was kann ich machen, um mehr Gelassenheit in meinen Alltag zu bringen? Was kann ich eigentlich machen, wenn ich meinen Lebensstil ändern möchte und einfach generell für einen gesünderen Lebensstil sorgen möchte, sowohl mental als auch körperlich. Und wenn dich das interessiert, dann abonniere den Podcast auf jeden Fall, bewerte den gerne, erzähl in deinem Freundeskreis davon rum und schaltet alle ein im August. Es wird nämlich auch mehr Folgen geben, nicht nur alle zwei Wochen, sondern es wird sehr viele Goodies geben im August hier im Podcast. Ich freue mich mega darauf und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Alles Liebe, bis dahin, deine Maxine.